Die Dominanz von Verstehen und Hermeneutik, wie sie spätestens seit Dilthey im Zentrum der geisteswissenschaftlichen Arbeitsweise standen, führte nach einer Formulierung von Hans-Ulrich Gumbrecht dazu, dass sich unter den Interpretationsmöglichkeiten zunehmend die Gegenstände selbst aufzulösen schienen. In den letzten Jahren hat sich eine recht drastische Gegenbewegung entwickelt, eine neue Konjunktur realistischer Positionen, welche aus Perspektive der diversen metaphysikkritischen Ansätze des 20. Jahrhunderts mitunter aber recht problematische Formen annehmen. Einen der frühen Kristallationspunkte dieser Gegenbewegung stellt, wie ich meine, auch jener Fokus auf Materialitäten der Kommunikation dar, wie er sich im deutschsprachigen Kontext in den 1980er Jahren ausbildete. Vor allem durch die Arbeiten Friedrich Kittlers wurde die Problematisierung von Verstehen und Hermeneutik für die Medienwissenschaft maßgeblich. Dieser Problematisierung möchte ich im Folgenden nachgehen und die These aufstellen, dass sich darin posthermeneutische und antihermeneutische Elemente undifferenziert vermengen, womit problematische Implikationen für die Medienwissenschaft selber verbunden sind. Insofern ich aber denke, dass Kittler auch in diesem breiteren Kontext einer realistischen Bewegung situierbar ist, glaube ich, dass einige der folgenden Überlegungen auch über eine Epistemologie der Medienwissenschaften hinaus von Belang sind. Ja. Der Fokus auf Signifikation und Interpretation oder diesen Fokus auf Signifikation und Interpretation als Effekt eines bestimmten medialen Regimes aufzuweisen, dessen Grundlage im alphabetische Schrift- und Buchdruck bildeten, war und ist integraler Bestandteil medienwissenschaftlicher Programme. Und so lesen wir auch bei Kittler, Zitat, der Buchstabe wurde übersprungen, das Buch vergessen, bis irgendwo zwischen den Zeilen eine Halluzination erschien. Das reine Signifikat der Druckzeichen. Wie manche vielleicht wissen oder... Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es gesagt worden ist, weil ich da mit dem Computer beschäftigt war, arbeite ich an einem Dissertationsprojekt über Martin Heidegger als Medienphilosophen. Und Heidegger wird auch im Folgenden eine wichtige Rolle spielen, weil er nämlich, wie ich meine, bei dieser Ablösung vom Sinnparadigma des Buchdrucks eine wichtige Rolle spielt. Heidegger spricht nämlich anstelle von Bedeutung als Signifikation, Referenzialität, von Bedeutsamkeit und zielt damit anstelle von Signifikanten auf ein Bezugsgefüge ab, das die Welt des Daseins im Sinne praktischer Lebensrelevanz konstituiert und strukturiert. Heidegger nimmt also eine Ausweitung der Hermeneutik mit Hilfe eines verallgemeinerten Begriffs des Verstehens vor, eines Verstehens, das sich nicht nur in der Exegese von Texten oder in der Interpretation von Kunstwerken zum Ausdruck bringt, sondern das sich im alltäglichen Umgang mit Dingen ausbildet und für unser Handeln ständig maßgeblich ist. Trotz antiquiert anmutender Beispiele, Heidegger nimmt, wie im letzten Vortrag ja erwähnt worden ist, gerade in Sein und Zeit, hauptsächlich auf eine handwerkliche Lebenswelt Bezug, kann aber davon ausgegangen werden, dass Heidegger mit diesen Konzeptionen eben auf mediale und technologische Veränderungen reagierte. Überlegungen dazu hat zum Beispiel Erich Hörl angestellt. Sowohl in Sein und Zeit, wo Dinge hauptsächlich als Gebrauchsgegenstände und Bedeutsamkeit im Sinne einer instrumentellen Umzu-Struktur in den Blick genommen werden, als auch in den späteren verfeinerten Ansätzen, die versuchen, eben diese im Umzu waltende Willensmetaphysik hinter sich zu lassen, gilt aber, Welt wird gefasst als Verflechtung sprachlicher Verstehensweisen mit von Medien und Artefakten eröffneten Bezugsdimensionen. Es ist diese Verflechtung von Dinglichem und Sprachlichem, die Heidegger für Befürworter wie Kritiker des Hermeneutischen gleichermaßen attraktiv erscheinen lässt. Nur so ist erklärbar, dass sich Gadamer und Wattimo etwa gleichermaßen auf Heidegger berufen können wie Kittler und Gumbrecht. Im Gefolge Gadamers und dieser Dominanz des Interpretatorischen in den Geisteswissenschaften entsprechend war die Heidegger-Rezeption lange Zeit durch die hermeneutische Vereinnahmung bestimmt. Und unter anderem hat Friedrich Kittler sehr stark dazu beigetragen, Heidegger aus dieser Vereinnahmung zu lösen. Das war jetzt Kombination Kittler-Heidegger. Allerdings, wie ich meine, ebenfalls um den Preis einer sehr einseitigen Leseweise, war die heideggersche Seinsgeschichte traditionell auf die Wandlungen sprachlicher Verständnishorizonte reduziert worden, so bezeichnet sie für Kittler nichts anderes als eine historische Art und Weise, wie Medien und Technologien je Raum und Zeit eröffnen. Seine Heidegger-Lektüre kann in diesem Sinne auch als paradigmatisch betrachtet werden für Kittlers Ansatz im Allgemeinen, in dem Alltagssprachen verstehen, wenn überhaupt nur eine marginale Rolle spielen. Und da ist jetzt interessant, wie Kittler dies rechtfertigt. Hier zeigen sich, wie ich meine, zwei unterschiedliche Strategien, die ebenfalls für Kittlers Werk im Gesamten maßgeblich sind. Oder genauer gesagt, glaube ich, dass die Vermischung dieser beiden Strategien für Kittlers Werk maßgeblich ist. Und eine dieser Strategien lässt sich als posthermeneutisch bezeichnen, die andere als antihermeneutisch. Und ich werde im Folgenden versuchen, diese beiden Strategien zu isolieren. Zunächst also der posthermeneutische Ansatz bei Kittler. Dieser versucht aufzuzeigen, dass Sinn stets durch solches bestimmt wird, was ihm äußerlich bleibt, und zielt dabei im Wesentlichen auf seine Abhängigkeiten von den sogenannten Materialitäten der Kommunikation ab. Zitat: Es gibt keinen Sinn, wie Philosophen und Hermeneutiker ihn immer nur zwischen den Zeilen gesucht haben, ohne physikalischen Träger. Es ist also die materielle Beschaffenheit der Medieninfrastrukturen, die sich als entscheidend erweist. Während Männer hinterm Schreibtisch an die Allmacht ihrer Gedanken glaubten, fiel die faktische Macht zuerst an die Vorzimmerdamen, die Tasten- und Papierstöße, Nachrichtenflüsse und Terminkalender kontrollierten, um schließlich aus Vorzimmern und Alltagssprachen in den Mikrobereich von Computerschaltungen abzuwandern. Spätestens an diesem Punkt, so Kittler, erweist sich, dass Interpretationen immer schon bloße Epiphänomene von Medientechnologien waren. Zitat: vom handschriftlichen Brief über das gedruckte Buch bis zum Satellitenfunk fließen die Datenströme, wie um zu beweisen, dass alles, was die Menschheit in den letzten Jahrhunderten Denken genannt hat, reine Datenverarbeitung war. Anders geworden ist nur der Grad ihrer Manipulierbarkeit. Diese Überlegungen korrelieren mit Kittlers Heidegger-Lektüre. Seinsgeschichte liefere keine Kulturgeschichte, sondern deren eben technisch-medial verstandene Möglichkeitsbedingungen. Sie zeichne nach, wie verschiedene Medienkonstellationen je erst Raum und Zeit eröffnen und somit über geschichtliche Weisen dazu sein bestimmen. Zitat wieder: Während Nietzsche das Interpretieren als Form eines wie auch immer übermenschlichen Willens zur Macht interpretierte, zieht Heidegger allen Meinungsherrichtungen eine scharfe Grenze. Die Unverborgenheit selbst, also die Weise, wie die Welt unter griechischen oder mittelalterlichen, neuzeitlichen oder hochtechnischen Bedingungen ist, bleibt menschlichen Machenschaften entzogen. Dies hat auch anthropologische Konsequenzen. Nach Heidegger bestimmt sich ja die Unverborgenheit des Seins das jeweilige Wesen des Menschen. Und wenn diese Unverborgenheit ihrerseits auf Medien und Technologien reduzierbar ist, so ist es auch das Wesen des Menschen. Hieraus erklärt sich Kittlers Medienanthropologie, die in der menschliche Fähigkeiten mit medialen Operationsweisen zusammenfallen. Wenn Mensch, Sprache, Sinn dergestalt Metaeffekte von Medientechnologien sind, so lässt sich auch Mediengeschichte als rein technologische Eskalation von Medien verstehen, die nur mehr aufeinander und nicht mehr auf Menschen Bezug nehmen. dieses Kittlers Aneignung von Heideggers Konzeption des Gestells. Problematisch ist es nicht nur, weil, wie eingangs festgestellt, sich die Unverborgenheit des Seins bei Heidegger als Verflechtung von Technik und Sprache konstituiert. Problematisch ist es auch in der Sache. Sibylle Krämers Einwand hinsichtlich der Irrelevanz der Sinne bei Kittler lässt sich ebenso in Bezug auf den Sinn formulieren. Zitat: Etwas zu determinieren heißt nicht, etwas zu marginalisieren. Also daraus, dass die Materialität von Medien darüber entscheidet, ob und wie Sinn je zur Geltung kommen kann, lässt sich noch nicht die Irrelevanz von Sinn per se ableiten. Kittlers Absehen von der sprachlichen Komponente der Unverborgenheit ist demnach nicht posthermeneutisch zu rechtfertigen. Meine These in diesem Zusammenhang ist, dass bei Kittler eine Vermischung eines ahistorischen Befundes mit einem historischen vorliegt. Es geht nämlich nicht nur um die allgemeine Einsicht, dass Sinn stets auf solchem beruht, was im Äußerlichen bleibt, die sich dann anhand von spezifischen mediengeschichtlichen Konstellationen konkretisieren lässt. Diese verschwimmt vielmehr mit einem Fokus auf eine bestimmte Konstellation, in der wir schon seit geraumer Zeit stehen und in der Sprache und Sinn zunehmend marginalisiert werden. Wir bewegen uns auf eine Situation zu, so Kittler, Zitat, wo das Gespräch, das wir nach Hölderlin und Gadamer miteinander sind, für den faktischen Weltlauf oder Signalfluss überhaupt nichts besagt. Und damit komme ich zu Kittlers Antihermeneutik. Und meine damit den Befund, der angesichts neuer Medientechnologien die Obsoletheit allen Verstehens ausruft. Genauer gesagt sind diese neuen Medientechnologien die technischen Medien im Sinne Kittlers. Medien, die das Monopol der alphabetischen Schrift brechen und somit anstelle des Symbolischen das Reelle selbst speichern, übertragen und berechnen können. Dazu zwei Zitate, von denen das erste vom Film handelt. Während traditionelle Künste Ordnungen des Symbolischen oder Ordnungen der Dinge verarbeiteten, sendet der Film seinen Zuschauern deren eigenen Wahrnehmungsprozess. Und das in einer Präzision, die sonst nur dem Experiment zugänglich ist, also weder dem Bewusstsein noch der Sprache. Das zweite Zitat bezieht sich auf die Audiomedien. Die Explosion der akustischen Medien schlägt um in eine Implosion, die unmittelbar und abstandslos ins Wahrnehmungszentrum selber stürzt. Der Kopf, nicht bloß als metaphorischer Sitz des sogenannten Denkens, sondern als faktische Nervenschaltstelle, wird eins mit dem, was an Informationen ankommt, und nicht bloß eine sogenannte Objektivität, sondern Sound ist. Technische Medien, so das antihermeneutische Argument, ermöglichen die unmittelbare Verschaltung von sinnlicher Stimulation und Nervensystem, die das sprachliche Verstehen schlicht überbrückt. Kittler weist hin auf die Parallele zur Psychophysik, jener Wissenschaft, die im späten 19. Jahrhundert begann, kulturelle Daten als naturwissenschaftliche zu entziffern und den Datenfluss sinnlicher Wahrnehmung in mathematischen Formeln anzuschreiben. Voraussetzung für den Erfolg dieses Unternehmens waren nämlich Versuchsbedingungen, Zitat, die vorab den Gebrauch natürlicher Sprache ausschlossen. Stattdessen mussten die Versuchspersonen auf künstlich erzeugtes Rauschen hören oder ins nackte Sonnenlicht starren. Andernfalls hätten die unbewussten Mechanismen, die für die Konstruktion einer psychophysischen Realität verantwortlich sind, gar nicht von den kulturellen und das heißt sprachabhängigen Funktionen isoliert werden können, die für die Begriffsbildung verantwortlich sind. Also erst die Suspendierung des sprachlichen Verstehens ermöglicht die, Zitat, experimentelle Durchmessung des sogenannten Menschen. Insofern technische Medien Kittler zufolge nichts anderes sind als implementierte Psychophysik, realisieren auch sie dieselbe Suspendierung des Verstehens. Zitat wieder, zwischen Körper und Reiz, zwischen Technik und Körper, Reiz und Reaktion stellt der Film Kurzschlüsse her, die imaginäre Vermittlungen erübrigen. Reflexe, nicht anders als bei Pavlovs Versuchtieren, laufen ohne Zwischentritt, als Bögen zwischen sensorischem Impuls und motorischer Reaktion. Auch das antihermeneutische Argument spiegelt sich in Kittlers Auseinandersetzung mit Heidegger, demzufolge Dasein ja wesenhaft verstehend ist. Ich zitiere zuerst Heidegger: Niemals vernehmen wir zunächst und eigentlich einen Andrang von Empfindungen, zum Beispiel Töne und Geräusche, sondern wir hören den Sturm im Schornstein pfeifen, wir hören das dreimotorige Flugzeug. Es bedarf schon einer sehr künstlichen und komplizierten Einstellung, um ein reines Geräusch zu hören. Das Dasein ist als wesenhaft Verstehendes zunächst beim Verstandenen. In der Wahrnehmung ist also zunächst stets die Als-Struktur des Verstehens präsent, die etwas eben als etwas versteht. Kittler kommentiert, Zitat: Heidegger zufolge sind lebensweltliche Ohren also geborene Interpreten. Auf eine Art, die jede Medientheorie zu erübrigen droht, scheint damit sichergestellt, dass der psychophysisch exakte Inbegriff allen Lärms, reines weißes Rauschen, den Ohren der existenziellen Lebenswelt überhaupt nicht begegnen kann. Aber es scheint nur so. Heidegger muss nämlich die Behauptung, dass wir niemals bloße Geräusche hören, sogleich wieder zurücknehmen und, wieder Zitat, die mittlerweile bewiesene Möglichkeit hinnehmen, dass bloße Geräusche wahrgenommen werden. Dieses Muss aber spielt er sogleich Leuten zu, die die Anstrengung leisten, das Rauschen der Materie selbst zu hören, womit nur die Insassen psychophysischer Labors gemeint sein können. Ende des Zitats. Oder aber, so können wir ergänzen, diejenigen, die mit technischen Medien verschaltet sind. Und diese Ergänzung steht nicht nur im Einklang mit Kittler, sondern auch mit Heidegger. Auch bei Letztem findet sich nämlich, wenn auch weniger pauschal formuliert, der antihermeneutische Befund. Ich verweise auf drei Textstellen. In Sein und Zeit ist von der Neugier als einer, Zitat, Tendenz zum nur Vernehmen, nicht um das Gesehene zu verstehen, sondern nur um zu sehen, die Rede. Sie sucht das Neue nur, um von ihm erneut zu Neuem abzuspringen. Es scheint nicht unplausibel, diese Disposition mit durch Medien eröffneten Möglichkeiten in Verbindung zu bringen. Dann zweites Beispiel in den Beiträgen zur Philosophie, so zwischen 1936 und 1938 entstanden, ist von einer Entmachtung des Wortes die Rede, und zwar wohl mit Bezug auf den nationalsozialistischen Mediengebrauch. Zitat: Das Wort ist nur noch der Schall und die lautstarke Aufpeitschung, bei der es auf einen Sinn nicht mehr abgesehen sein kann, weil alle Gesammeltheit möglicher Besinnung genommen und Besinnung überhaupt als etwas Befremdliches und Kraftloses verachtet wird. Und schließlich ist auf Heideggers Polemik gegen das Erlebnis als unbedingte Besinnungslosigkeit hinzuweisen, eben als einen im bloß sinnlichen aufgehenden, nicht verstehenden Bezug zur Wirklichkeit. Der Mensch als eben verstehendes Lebewesen werde zum, Zitat, Raub seiner Jagd nach Erlebnissen. Das ist auch aus den Beiträgen zur Philosophie. Insofern Kittler allerdings den Befund vom suspendierten Verstehen verallgemeinert, kommt es zu einer Enddifferenzierung des posthermeneutischen und des antihermeneutischen Arguments. Und diese legitimiert bei Kittler die Forderung, vergessen wir Mensch, Sprache, Sinn, und zeitigt somit Implikationen für die Medienwissenschaft, denen ich abschließend kurz nachgehen will. Das sind 7 Punkte. Erstens, Menschen nicht nur in spezifischen medialen Konstellationen, sondern ganz allgemein als schaltbar zu betrachten, ermöglicht es Kittler, sie in die Ontologie seines informationstheoretischen Materialismus einzugliedern, der zufolge eben nur das, was schaltbar ist, auch wirklich ist. Diese Ontologie gliedert sich ein in eine breitere Tendenz, Differenzen zwischen Menschen, Maschinen, Tieren und Dingen nicht nur einzuebnen, sondern mitunter auch mit dem Tabu politischer Inkorrektheit zu belegen. Wenn allerdings, wie dies in Sein und Zeit vorgeschlagen wird, die sogenannte Handlungsmacht von Dingen abseits naturwissenschaftlicher Kausalwirkungen darin besteht, Bezugsgefüge zu etablieren, die sich dann für menschliches Verhalten als maßgeblich erweisen, so ist gerade die Unterscheidung zwischen verstehenden Seienden und nicht verstehenden Seienden essentiell für den Nachvollzug dinglicher und medialer Wirkzusammenhänge. Zweitens, während der hermeneutische Ansatz die Gegebenheit von Verstehen naiv voraussetzte, besteht der Vorsprung der Medienwissenschaft in der Möglichkeit zu fragen, wie Verstehen in spezifischen medialen Arrangements je entsteht oder eben nicht, wie Sinn sich je verfestigt oder destabilisiert. Diesen Vorsprung verspielt die Entdifferenzierung von Post- und Antihermeneutik. Das pauschale Verwerfen des Sinns spiegelt lediglich die hermeneutische Ignoranz gegenüber dem Nichtsinn. Drittens, während Erich Hörl zu Recht Hans-Ulrich Gumbrecht vorwirft, dessen idealtypische Gegenüberstellung von Sinnkultur und Präsenzkultur ignoriere die Geschichtlichkeit des Sinns selbst, verdient, ich meine, das antihermeneutische Argument, wenn es seines pauschalen Anspruchs bereinigt wird, doch Beachtung. Es öffnet nämlich den Blick für die Fragilität der Emergenz von Sinn und damit für den Umstand, dass es spezifische mediale Dispositive gibt, die diese Emergenz zu suspendieren vermögen. Von Belang ist dieser Umstand deshalb, weil wir uns stets in einem Sinn- oder Bezugsgefüge aufhalten. Für unsere gegenwärtige technische Welt gilt dies mehr als für jede vorangegangene, da diese Bezüge in noch nie dagewesenem Maße in Artefakten implementiert und operationalisiert sind. Der Mensch kann, so Heidegger, die Durchmessung des Zwischen von Erde und Himmel, das heißt von Sinnlichkeit und Sinn, Zitat, zwar sperren, verkürzen oder verunstalten, aber er kann sich ihr nicht entziehen. Also wird die Tendenz, dieses Bezugsgefüge verstehend einzuholen, suspendiert, so bedeutet dies keine Befreiung aus dem Gefüge, sondern ganz im Gegenteil dessen Verfestigung. Die Untersuchung von Mediendispositiven, die die Ausbildung von Verstehen zu unterbinden imstande sind, wäre daher essentiell für ein Verständnis der Funktionsweisen von Macht heute. So ließe sich anknüpfen an Hartmut Winklers Vorschlag, den kulturkritischen Subtext von Kittlers Werk zu entfalten. Dass Kittler selbst, im Gegensatz etwa zu Foucault, an kritisch-emanzipatorischen Fragestellungen dermaßen uninteressiert war, dürfte nicht unwesentlich mit der Entdifferenzierung des Post- und des antihermeneutischen Befundes zusammenhängen. Viertens, wenden wir uns einer der wenigen Textstellen zu, in denen bei Kittler, in dessen Gegenwart man das Wort Kritik ja angeblich nicht einmal aussprechen durfte, doch ein emanzipatorisches Anliegen aufleuchtet. Und zwar beklagt Kittler dort, dass überhaupt noch versucht wird, auf Ebene des Diskursiven zu intervenieren. Das Phantom des Menschen sorge offenbar, Zitat, noch lange nach Ende von Buch, Monopol und Autorschaft dafür, dass Ansichten oder gar Schutzbehauptungen weiter abgeschrieben werden, statt dass es zum Knacken von Codes käme. Hier zeigt sich eine gewisse Nähe des informationstheoretischen Materialismus zu demjenigen von Marx. Doch es stellt sich die Frage, an welchen Sinnzusammenhängen und Zielsetzungen sich das Codeknacken überhaupt orientieren sollte nach dem Obsoletwerden aller Interpretationen. Marx' Forderung, es komme darauf an, die Welt zu verändern, anstatt sie lediglich nach Art der Philosophen zu interpretieren, stößt bei Heidegger auf den Einwand, dass jegliche Weltveränderung ihrerseits eine Interpretation der Welt voraussetze, ein Einwand, der sich ohne weiteres auf Kittler übertragen lässt. Fünftens allgemeiner, in Heideggers Konzeption kann nicht von der Autonomie eines menschlichen Subjekts ausgegangen werden. Freiheit ist damit nur mehr denkbar als die Wandelbarkeit des Bezugsgefüges und damit des Sinnzusammenhangs, der für unser Denken und Handeln maßgeblich ist. Ein Wandel, der nicht seinerseits schon auf einer gewandelten Konfiguration von Dingen und Artefakten beruht, in Heideggers Terminologie wäre das also ein jäher Wandel, kann nur erfolgen als ein Wandel des Verstehens. Die Allstruktur des Verstehens, die etwas je als etwas versteht, gewährt die Möglichkeit, dasselbe etwas auch als etwas anderes zu verstehen und somit andere Sinn- und Handlungszusammenhänge ins Spiel zu bringen. Eine restlose Beseitigung des Verstehens, wie sie im antihermeneutisch pauschalen Argument angenommen wird, würde menschliches Verhalten tatsächlich so schaltbar machen, wie Kittler postuliert. Freiheit beruht auf dem Verstehen und dessen Wandelbarkeit. Sechstens, nicht nur im Hinblick auf Freiheit, sondern auch aus einer ethischen Perspektive ist Verstehen unabdingbar. Eine Veränderung des Verstehens ermöglicht es, bisher marginalisierten Aspekten der Wirklichkeit Rechnung zu tragen. Uns als dem Ort des Verstehens kommt in diesem Sinne Verantwortung, Bindestrich zu. So hat Dieter Mersch ausgehend von seiner Posthermeneutik Überlegungen zu einer Ethik des Angegangenwerdens durch das eine Antwort fordernde Reale angestellt. In diesem Zusammenhang ist bemerkenswert, dass Kittler ungefähr ab den 1990er Jahren Le Réel nicht mehr als das Reale übersetzt, sondern als das Reelle im Sinne der reellen Zahlen. Dies soll klarstellen, dass damit die allen Verstehens bereinigte psychophysische Sinnlichkeit gemeint ist. Pointiert ließe sich formulieren, dass dieses Reelle erst dadurch zum Realen wird, dass überhaupt versucht wird, es gewissermaßen verstehend einzuholen. Die Tendenz zum Verstehen ist jene Brücke, die dem Reellen erst erlaubt, zum Realen zu werden, die ihm erst die Möglichkeit verschafft, die symbolische Ordnung überhaupt zu berühren und erst recht zu erschüttern. Siebtens, abschließend noch einmal zur Frage der Wissenschaft. Gerade für diese ist es bedenklich, wenn sie meint, sie könne das interpretieren, dass ihr eigenes Geschäft unvermeidbar ist, ignorieren. Auch der informationstheoretische Materialismus ist eine interpretierende Vorentscheidung darüber, was wirklich ist und was nicht. Jegliche Wissenschaft, die postuliert, die wirkliche Wirklichkeit zugänglich zu machen, operiert möglicherweise wie das Kittlersche Reelle. Indem sie das Interpretieren zu umgehen versucht, trägt sie zur Verfestigung etablierter Bezugsgefüge bei. Ja, danke, damit bin ich.